Das E-Piano für Anfänger, das erste E-Piano kaufen, das ist für viele erstmal eine Herausforderung, vor allem für diejenigen, die noch gar nicht spielen können. Da fragt man sich natürlich, wo soll man denn da anfangen? Also das fragen sich diejenigen, die selber spielen wollen, genauso wie die Eltern, die, wie es dann immer so schön heißt, ein Klavier kaufen sollen. Und ja, wir hoffen da jetzt, diese Fragen ein bisschen zu beantworten. Ich habe mir einige Stichpunkte gemacht. Yassin von der Musikschule Music to Me. Du kannst wahrscheinlich ein Lied davon singen oder Songs davon schreiben. Welche Fragen an dich gehen von allen Anfängern und Einsteigern?
Ja, ist auf jeden Fall sehr umfangreich, sehr viele verschiedene Themen, die auch wichtig sind und ja, die wir heute auch mal ein bisschen vielleicht Klarheit reinbringen, dass man gerade so für Einsteiger einfach einen guten Anhaltspunkt findet, um das Thema Klavierspielen, Digitalpianos und so weiter zu begehen.
Ja, genau. Also ich habe mir so einen kleinen 10-Punkte-Plan hier aufgestellt und wir fangen einfach mal an. Mhm. Punkt 1 wäre, wo kann man sich informieren? Und da, ja klar, da machen wir jetzt erstmal Eigenwerbung für unsere eigenen Videos. Wir haben da ja einiges schon gemacht. Das sind Testberichte, wo wir uns die Instrumente angucken, wo wir Anfängerinstrumente vor allem auch vergleichen und testen. Also da findet ihr Links in der Beschreibung unter diesem Video. Schaut da gerne rein. Es gibt eine Playlist, wo wir alle diese Inhalte zusammenfassen, die für euch passen. Und dann gibt es Punkt 2. Unsere Website piano.de, da könnt ihr auch gerne reinschauen, da sind Ratgeberartikel. Genauso gibt es auf Music to Me einen sehr guten Einsteigerguide. Sehr viele Informationen, macht euch da schlau, weil die Instrumente sind halt sehr, sehr unterschiedlich.
Große Auswahl.
Es ist eine große Auswahl und auf den ersten Blick tatsächlich sehen die alle gleich aus. Hm. Wobei, man kann ja beim Design schon mal unterscheiden. Es gibt dann diese Stage-Pianos oder das ist sogar ein Controller-Keyboard. Dann gibt es eben Home-Pianos und darüber erfahrt ihr sehr viel in diesen Ratgeberartikeln. Schaut euch das an. So, dann machen wir weiter bei Punkt 3. Sich Zeit nehmen, habe ich gesagt. Sich Zeit nehmen würde ich ganz wichtig finden, dass man eben, sich nicht zu viele Instrumente auf einmal vornimmt, die man miteinander vergleicht.
Ideal fände ich persönlich, wenn man eigentlich maximal 2 bis 3 Kandidaten hat, die man in Erwägung zieht. Es macht eigentlich keinen Sinn, 7, 8, 9 Instrumente zu haben und hier ist das besser, da ist das besser. Das ist ein bisschen, finde ich, wie beim Autokauf oder so. Dir bringt es nichts, 6, 7, 8 verschiedene Autos zu haben. Du brauchst eigentlich 2, 3, maximal 4. Aber mir persönlich ist schon schwierig, dann da Abstufungen zu machen. Ja? Mhm. Weil es einfach irgendwann, es ist ja oft so bei einer Wahl, du probierst ganz viel aus und am Ende kommst du doch wieder an das, was dir am Anfang gefallen hat, zurück. Ne? Das ist eigentlich nur eine, wie du sagst.
Oft ist das tatsächlich so, das, was man spontan auch gut fand, dass man dabei bleibt. Ja.
Ja. Und da würde ich auf jeden Fall eine Vorauswahl treffen und dann im Fall aller Fälle sogar auf mein Bauchgefühl dann hören, was mir am besten gefällt. Und da kommen wir jetzt auch ja noch zu diesem Punkt.
Ja, genau, da können wir eigentlich mal so diese Punkte rausarbeiten. Was ist denn eigentlich am wichtigsten an so einem Digitalpiano? Also vielleicht können wir da 3 wichtige Dinge benennen. Mhm. Klavierklang, Tastatur, Spielgefühl. Und du hattest es eben erwähnt, also dass man da ganz viele Features noch vergleicht und so weiter. Ich glaube, das können wir jetzt mal ganz klarstellen, das ist alles Beiwerk.
Ja.
Ob der Sequencer 1000 Noten speichern kann oder 10.000, ich glaube, das ist kein Kaufargument.
Ja. Also eins muss auch klar sein, wir leben immer mehr in einer softwarebasierten Welt. Also du kannst heute auch, so wie wir es ja jetzt hier mit den Instrumenten machen, einen Klangerzeuger aus dem Computer oder aus dem iPad anschließen. Also die Sachen kannst du immer noch irgendwann später erweitern. Aber die Tastatur, die kannst du nicht erweitern. Entweder gefällt dir die ist gut, die ist so, wie es für dich gut ist und auch was du bezahlen kannst oder bezahlen möchtest. Aber die kannst du nicht mehr, wenn die Entscheidung getroffen ist, dann bist du auf diese Tastatur festgelegt, ja? Und deswegen sind Entscheidungen, die quasi die fixiert sind, die sind eigentlich wichtig. Und deswegen ist dieses Thema Spielgefühl, Tastatur für mich fast das Wichtigste, weil das kann ich hinterher nicht mehr, das kann ich nicht mehr austauschen. Den Sound kann ich immer irgendwie, da kann ich so viel noch machen und noch irgendwas anschließen, einen Klangerzeuger, einen Computer oder sonst was. Ne? Das wäre jetzt so mein ganz wichtiger Punkt in dem Thema.
Ja, unbedingt. Ich finde, man sollte erstmal gucken, dass man das richtige Piano, also dass das für sich selber steht und auch für sich selber klingt. So, das finde ich ganz wichtig, dass man sich damit wohlfühlt. Also das kann man auch dann herausfinden, wenn man gar nicht spielen kann. Also das ist ja das für viele ein Problem, wie soll ich denn das eigentlich beurteilen? Aber das kann man eigentlich auch fühlen, wenn man sich die Tastatur, wenn man die einfach mal fühlt. Wie fühlt sich das an? Oder wenn man da mal die Taste runterdrückt, ganz ohne Klang. Wie fühlt sich das eigentlich an? Gibt das so ein Klackgeräusch oder irgendwas, was man dann eher nicht mag oder was einen stört? Dann würde ich sagen, ja, dann guckt man sich was anderes an.
Und weißt du, was da ein großer Fehler ist, den viele machen? Die versuchen oder üben dann oder testen das Instrument mit Kopfhörern und kriegen diese Geräusche gar nicht mit.
Ja, das stimmt.
Und dann kommen die nach Hause und dann spielen die mit voller Lautstärke und merken, ach so, die Taste, die klappert ja wie die Sau. Das ist jetzt aber blöd. Mhm. Habe ich schon auch schon Telefonate geführt mit Schülerinnen, mit Schülern, die sagen, ey, das ist ja die Tastatur, die ist ja mega laut. Sage ich, ja gut, aber das war ja von Anfang an klar. Ja, und stimmt. Das gehört halt auch so ein bisschen beim Digitalpiano. Ich meine, es sind meistens plastikartige Tasten, ne, oder kunststoffartige Tasten. Mhm. Es ist eine Mechanik hinten drin. Ne? Also ich meine, beim Klavier hast du die Geräusche auch, die Tastengeräusche und sowas. Aber das muss einem klar sein, wenn einen das sehr stört dann und man vielleicht nicht mit Kopfhörern übt, dann ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Unbedingt, ja. Ich finde auch wichtig, dieses Lautsprechersystem einfach mal zu hören, weil das haben wir als Feedback sehr oft zurückbekommen von euch, dass wir die Instrumente getestet haben. Wir haben die aber über den Kopfhörerausgang oder über den Line-Ausgang gehört. Und dann denkt man natürlich, ja, das klingt ja super. Ja klar, das ist der Sound, mit dem zeigen sich diese Instrumente, ich sage immer, von ihrer besten Seite.
Ja.
Das sind wirklich überall schöne Klänge drin, aber wenn man dann die Lautsprecher anhört, dann kommt der Moment der Wahrheit. Und viele, ja, das passiert dann halt. Dann packt man das zu Hause aus und hört sich das an und denkt, das ist ja totaler Quatsch, was sie da in dem Video gezeigt haben.
Ja,
deswegen haben wir ja das geändert und wir haben ein Lautsprechersystem, das eben diese binauralen Aufnahmen macht, ein Kunstkopfmikrofon, das dann so zumindest so ungefähr einen Eindruck vermittelt. Wie klingt denn das über die Lautsprecher?
Ja, und ein Fehler, den auch viele machen, ist zum Beispiel im Musikgeschäft oder auch beim Antesten, will man niemanden stören. Dann spielt man dann eher ein bisschen leiser und diese Systeme sind aber, die sind auch für leise nicht gemacht, sondern man muss die natürlich schon in einer ansatzweise Konzertlautstärke oder zumindest einer gewissen Lautstärke haben. Und da gibt es auch viel Irritation. Also dass Leute dann denken, oder sie haben vielleicht im Laden dann doch mal lauter gemacht und kommen dann heim und dann wird aber nur auf ganz minimal gespielt. Und dann denkt man so, oh, das ist aber, da kommt jetzt aber nichts raus.
Genau.
Ne? Weil ja, Lautstärke, Bass geht nur über Volumen und das geht nur über Lautstärke. Also ich brauche quasi eine gewisse Energie, die reingeht, damit der Sound sich entfalten kann. Und da muss man auf jeden Fall gucken, was mache ich eigentlich zu Hause? Spiele ich viel mit Lautsprechern? Spiele ich leise? Und dann muss ich da auch schon mal eine Wahl treffen, ob das für mich wichtig ist, gutes, großes, kleines Lautsprechersystem oder spiele ich zum Beispiel viel mit Kopfhörern. Dann macht das zum Beispiel diese ganze, alles was da klanglich gebaut wird, gar keinen Sinn, sondern da muss ich gucken, ob mir das dann für einen Kopfhörer, da muss ich vielleicht ein paar Euro noch in einen guten Kopfhörer investieren oder in einen Kopfhörerverstärker oder sonst irgendwas.
Ja. Das würde ich sowieso, da kommen wir gleich noch zu, das würde ich sowieso empfehlen. Aber wir können ja vielleicht mal kurz zeigen, was ist denn eigentlich bei dem Klavierklang wichtig? Also erstmal muss der ausgewogen klingen. Das heißt, der klingt von unten im Bassbereich bis nach oben hin schön ausgewogen. Dann muss der ausdrucksstark zu spielen sein. Also dass man da ganz leise drauf spielen kann. Das ist sehr wichtig. Das kann man auch wirklich ausprobieren, wenn man nicht spielen kann. Mit einem Ton. Und dafür sind die Lautsprecher wieder wichtig. Oder man probiert es halt über Kopfhörer aus.
Ja.
Und ja, das sind schon mal so Punkte, die können wir, glaube ich, festhalten. Das schafft jeder, das dann rauszufinden für sich.
Ja.
Und ich glaube, das Instrument, das man selber mag, also den Klavierklang, den man selber mag, da liegt man gar nicht so falsch. Mhm. Weil das Beste, im besten Fall motiviert das zum Spielen und Üben. Und genau das ist ja das, was man so als Anfänger vorhat.
Ja.
Kommen wir zum nächsten Punkt. Budget. Was muss man denn eigentlich ausgeben für ein Anfängerpiano?
Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, es geht seriös gesprochen los bei, würde ich sagen, ja, 400 Euro, so würde ich jetzt sagen.
400, ja.
500. Es gibt natürlich auch noch günstigere, klar.
Ja.
Aber ich persönlich würde jetzt sagen, ja.
Das ist so die Untergrenze.
Ja.
Ja, das würde ich auch sagen, ja. Man sollte da nicht zu tief ansetzen. Man sollte aufpassen mit Instrumenten, die eine unglaublich lange Feature-Liste haben. Für 300 Euro sollte man misstrauisch werden, weil wir haben ja eben gesagt, es kommt auf die Tastatur an, den Klavierklang, das Spielgefühl. Und das lässt sich eben nur mit Hardware machen. Das ist das, was Geld kostet an dem Instrument. Das ist die Tastatur, das Gehäuse, die Lautsprecher. Und man kann keine gute Tastatur faken. Das geht nicht.
Ja.
Das ist unmöglich. Man kann, wie du sagst, noch ein iPad anschließen, hat dann einen super geilen Sound auf einem ganz günstigen Piano, so wie wir es hier auch haben jetzt. Mhm. Das ist nicht der Klang, der hier drinnen ist, sondern das ist ein Plugin, das wir spielen. Das wäre jetzt der Fake, ja?
Ja.
Da haben wir einen tollen, großartigen Sound auf einer Tastatur, die wirklich nicht viel Geld kostet.
Ja. Also ich würde sagen, 400 ist eine Untergrenze. Und wenn man sich jetzt leisten kann und ja, vielleicht auch sagt, ich möchte länger dabei bleiben von vornherein, was ja auch bei Investitionen immer ein guter Ratschlag ist, dass man von vornherein nicht günstig kauft, weil man eh weiß, dass man nach einem Jahr wieder aufhört, sondern dass man schon mal sagt, ey, ich möchte es gerne 4, 5 Jahre oder mein Leben lang machen, würde ich schon so Richtung 1.000 Euro gehen, 700, 800, 900, 1.000 Euro. Ich denke, an der 1.000 Euro Grenze gibt es ganz viele gute Instrumente, die schon sehr professionelle Eigenschaften haben und wo die Tastaturen dann auch natürlich einen deutlichen Sprung machen zu diesem Einsteiger 300, 400, 500 Euro Segment. Ja,
definitiv. Kommen wir zum nächsten Punkt. Selber mal anspielen. Aber das haben wir eigentlich schon beantwortet.
Ne? Haben wir eigentlich schon beantwortet.
Ja. Also wenn man das nicht kann, dann gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Also ich habe ja gesagt, man kann ja das schon mal anfühlen, so, ne? Wie ist denn das? Aber man kann sich das ja natürlich auch demonstrieren lassen. Wie wir das auch in unseren Videos machen, da kriegt ihr ja einen Eindruck. Zumindest können wir unsere Eindrücke schildern. Was geht eigentlich bei uns ab, wenn wir darauf spielen? Wie schätzen wir das ein? Aber noch schöner ist es ja, wenn man selber dann mal das Instrument vor sich hat und lässt sich das vielleicht vorspielen.
Ja, vielleicht hat man ja einen Lehrer oder jemanden in der Familie oder im Bekanntenkreis, der Klavier spielen kann. Das muss ja jetzt auch kein Superprofi sein, sondern jemand, der einfach ein bisschen spielt, dass man sich das vielleicht einfach mal vorspielen lässt und einfach hört, so, ey, gefällt mir das? Wenn ich direkt nebendran sitze, ist das was, wo ich mir vorstellen kann, dass ich mit so einem Klang spielen will. Und aber klar, selbst probieren ist natürlich fürs Spielgefühl wichtig, auch wenn man vielleicht am Anfang noch nicht so weit ist, aber mal selbst mal anfühlen, weil oft ist es ja manchmal so ein bisschen wie bei im Internet bestellt, ne? So ja, Schuhe. Und dann, ach so, die passen ja gar nicht. Ach so, ja, wenn ich das gewusst hätte. Ne? Und ja. So ähnlich ist das auch. Also mal probieren und dann merkt man schnell, also mal ein Beispiel zum Beispiel. Ich habe, als ich jünger war, wahnsinnige Probleme gehabt mit Handschweiß. Ich habe extrem geschwitzt an den Händen. Und das ist an so Plastiktasten ohne Riffelung. Mhm. Also ne,
ja.
Also du rutschst permanent weg und das führt echt zu einem ganz, ganz üblen Spielgefühl. Ich habe das Problem zum Glück jetzt weniger, aber ich kenne viele, die haben schwitzige Hände und da ist natürlich dann eine Tastatur, wo du gleich merkst, oh boah, die rutscht mir jetzt schon weg. Was passiert, wenn ich da irgendwie ein bisschen schwitzige Hände habe? Dann, also das sind so Sachen, die muss man selbst prüfen. Das kann für dich keiner beantworten, ob du mit einer glatten Oberfläche gut klarkommst oder nicht gut klarkommst.
Muss man ausprobieren. Also das wäre dann schon wieder ein Stichwort. Das wäre dann so eine Tastaturbeschichtung. Die ist hier zum Beispiel nicht. Ivory Touch oder Ivory Feel nennt man das. Da wird Elfenbein simuliert. Das ist etwas angeraut und das eben schweißabsorbierende Oberfläche ist. So. Ivory viel.
Haben wir auch ganz viel in unseren Videos natürlich, dass wir uns die Tastatur unter diesen Bedingungen anschauen. Aber ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man halt einen guten Grip hat einfach beim Spielen. Ja? Und das muss man natürlich selbst herausfinden, ob das cool ist oder nicht. Mhm. Oder ob man auch an einer herankommt. Das hier zum Beispiel ist eine ganz, ganz super Tastatur. Die hat aber jetzt hier nicht riesen,
Es fühlt sich nicht wirklich rau an.
Genau, ja. Aber trotzdem haben sie das trotzdem hier super gemacht vom Spielgefühl. Ne? Ja. Und das muss man erfühlen halt. Ne? Das kann man nicht jetzt einfach mal so sagen, ja, das ist teuer, das ist super, sondern das ist dann doch sehr individuell. Ne?
Ja, es kommt tatsächlich aus der Klavierbautechnik.
Ja.
So. Der nächste Punkt. Für alle, die schon etwas spielen können, dieses selber ausprobieren, da kann man vielleicht auch einen Tipp geben. Also ich möchte da ganz gerne eigentlich ein Video einspielen. Da haben wir den Oliver Lederer interviewt in der Klaviergalerie von Thomann. Da waren wir bei Thomann unterwegs. Und der hat sehr gute Tipps dazu gegeben. Also was man da, also er beobachtet natürlich dann, wie die Leute in den Laden kommen und welche Fehler die eigentlich machen und was sie verbessern könnten. Das spielen wir kurz ein.
Also wenn jemand schon ein bisschen spielen kann, da habe ich auch einen großen Tipp, weil ich erlebe immer wieder im Laden, es kommen Leute mit einem Notenblatt, mit einem Musikstück, was sie aber noch lang nicht souverän beherrschen. Und setzen sich dann an ein Klavier nach dem anderen und man merkt immer, der Fingersatz. Oh, und jetzt langsamer, ja, klar, Pedal. Und dann fällt mir auf, die konzentrieren sich eigentlich bei jedem Klavier nur auf dieses Stück und auf die Fehler, die noch drin sind.
Und nicht auf den Klang.
Ich denke mir immer, da kann ich kein Instrument auswählen.
Ja.
Ich versuche dann auch immer zu helfen, langsam vielleicht auch mal das Stück weglegen und einfach nur drücken, einfach nur erleben. Wie klingt das?
Ja.
Diesen
ja,
Kreislauf, ja. Drücken, Ton, Ohr, also das wahrzunehmen und dann vielleicht zu spüren, das klingt mir sympathisch, das klingt mir nicht sympathisch.
Ja, genau.
Da fühle ich mich wohl, nicht wohl. Schwieriger wird es dann, wenn jemand kommt, der null spielt.
Ja, okay.
Auf, ja. Natürlich darauf angewiesen, jemand zu vertrauen.
Unbedingt. Oh, ja, klar.
Das kann der Verkäufer sein, natürlich. Also wir helfen da sehr, sehr gerne. Spielen dann auch gerne mal vor, ja, die verschiedenen
also
Instrumente.
Also spielen auch alle, die in der Klavier.
Alle, ja. Alle können zumindest ein paar Stückchen spielen. Und wir helfen da sehr gerne. Mhm. Oder, was ist auch, was ich oft miterlebe, dass der Musiklehrer, dass der mitkommt.
Ah ja, das ist natürlich auch immer eine gute Variante.
Oder dass der telefonisch ein bisschen vorsondiert. Was habt ihr denn für Instrumente? Interessant, was sollten sie denn ausprobieren? Was kann man denn empfehlen? Aber am besten ist natürlich, wenn sogar der Lehrer noch mitkommt. Ist halt auch nochmal eine Vertrauensperson zusätzlich.
Ja, das ganze Video ist auch total spannend. Das könnt ihr euch auch gerne angucken. Das findet ihr auch in dieser Playlist, die ich eben erwähnt habe. Und da geht es auch um akustischen Klavierbau. Und vielleicht ist das ja auch ein Thema für euch. Vielleicht denkt ihr euch, wenn ihr das gesehen habt, nee, eigentlich will ich ein Klavier, ein richtiges.
Mhm.
Na, also da auf diese Dinge gehen wir natürlich auch ein. Wir haben ein Video gemacht, Klavier oder E-Piano. Wo sind da eigentlich die Unterschiede und Pro und Contra? Ne?
Ja.
Gut, gehen wir gleich weiter. Zubehör.
Ja, der Klassiker natürlich. Sitzbank, Klavierhocker, wie auch immer. Also irgendein ein Sitz, der halt fürs Klavierspielen gut geeignet ist, würde ich auf jeden Fall investieren. Gibt es mittlerweile auch schon günstige Modelle. Ich persönlich würde von so einem Vierbeinhocker abraten, weil die extrem schnell anfangen zu wackeln. Die sind halt einfach wahnsinnig billig hergestellt. Die halten vielleicht ein Jahr und dann fangen die an zu wackeln und du kannst die in der Regel nicht mehr reparieren. Die sind nicht dafür geeignet. Da gibt es auch keine Schraube, die du festziehen kannst. Mhm. Das ist eine Mechanik und wenn die anfängt, Spiel zu haben, dann ist da eigentlich vorbei. Also
die sind schon besser geworden, aber so diesen Billig-Klavierocker, den kauft man in der Regel, naja, wenn man schlau ist, nur einmal. Aber,
ja.
Aber der zweite Klavierhocker, der dann besser ist und teurer, der ist dann eigentlich schon vorprogrammiert.
Ja, und diese Vierbeinhocker, die sind dann auch zum Kurbeln. Da musst du hochkurbeln und runterkurbeln. Ja. Und also ich würde eine mit Hydraulik empfehlen, wo man dann quasi stufenlos hoch und runter gehen kann. Und wenn es auch geht, eine, die auch quasi aus Metall, Aluminium oder sonst was ist, das ist in der Regel deutlich langlebiger als jetzt so ein Pseudo-Holz oder Pressspan oder was sie da verarbeiten. Das ist so meine Empfehlung. Mhm. Und natürlich muss man gucken, ob beim Instrument ein Notenständer dabei ist. Ein Haltepedal, also ein Sustain-Pedal, ein Bindepedal ist natürlich auch wichtig, auch wenn es vielleicht am Anfang noch nicht so die Rolle spielt, aber später ist man froh, wenn man das hat.
Ja, ja.
Kann man aber auch natürlich sich als Zubehör dann auch alles nachträglich dazu kaufen. Haben wir ja auch schon ein paar Videos zu diesem ganzen Thema gemacht.
Genau. Was man bei diesen super praktischen Stage-Pianos nicht vergessen darf, die müssen ja irgendwo draufstehen. Also braucht man da ein Stativ und das wird von den Herstellern angeboten. Das sind dann passende, auch im Design angepasste Stative. Manchmal ist da auch die Pedalerie schon drin. Das muss man eben vom Budget her einplanen. Es gibt natürlich auch so ein billig Keyboard-Ständer, aber auch dazu haben wir ein Video gemacht und haben da auch mal die Schwächen gezeigt. Auch da kann man ja Geld verschwenden. Also wenn man da den falschen X-Ständer kauft, so, dann ist das einfach rausgeschmissenes Geld. Auch wenn er nur 20 Euro kostet.
Ja, also würde ich auch abraten. Außerdem muss man da extrem aufpassen mit den Fingerchen, dass wenn die zusammengehen, diese X-Stative, also da habe ich mir schon öfter mal den Finger eingeklemmt. Ne? Also auch da ein paar Euro mehr investieren.
Ja, die Dinger gibt es auch in gut. Und manchmal ist es ja genau auch die Lösung, wenn man keinen Platz für ein Klavier hat. Also es ist ja immerhin recht breit. Da muss man das mal auf- und abbauen. Dann ist das schon ganz praktisch.
Ja. Aber das sind so die, glaube ich, drei Sachen. Also Sitzbank, Keyboardständer, Notenständer.
Okay, dann ist noch das andere Thema. Wie lernt man, wie hat man vor, Klavier zu lernen? Also hat man da dann auch gleich den Klavierunterricht eingeplant? Ist ja auch eine Budgetfrage. Will man autodidaktisch lernen oder so? Also ich meine, du betreibst ja eine Online-Musikschule. Das ist ja auch etwas sehr Modernes und da kann man dann halt lernen immer dann, wenn man Zeit hat. Das ist ja auch sehr praktisch.
Also wir leben ja, um mal diese Plattitüde zu verwenden, in einer schnelllebigen Zeit und die Leute haben immer weniger Zeit und die wenige Zeit, die sie haben, möchten sie gerne frei einteilen und dafür ist natürlich so ein Online-Angebot gut. Warum? Man hat trotzdem einen strukturierten Kurs wie bei uns, man sieht, was man gemacht hat, man sieht, wo es weitergeht, man hat Notenblätter, man hat alles gut in einer Schule sozusagen und wird da auch gut betreut, zum Teil auch mit Live-Classes, also wo man Live-Unterricht bekommt und hat immer auch die Möglichkeit, Kontakt zu einem professionellen Lehrer zu finden. Ja?
Das ist nicht ganz so anonym, wie man sich das vorstellen würde.
Genau.
Ich klicke da irgendwo hin und dann habe ich eine Lesson und ich fährt dann ab. Sondern das ist ja alles interaktiv. Man kann wirklich immer wieder zurückspulen und kann sich Bereiche da anwählen, dass es im Kreis gespielt wird und man kann dann mitspielen und so Passagen üben. Das ist ja gut gemacht.
Und es gibt ja auch bei uns wöchentliche Live-Stunden, wo man dann quasi auch Fragen stellen kann und auch Probleme hat in einem Lied, wo man sagt, hey, kannst du mir da mal weiterhelfen? Also das Angebot gibt es auf jeden Fall auch. Ein stationärer Lehrer in der Musikschule oder wenn man zu einem Lehrer geht oder der zu einem nach Hause kommt, ist natürlich die beste Lösung, wenn einer direkt nebendran sitzt und schaut, was machst du da eigentlich? Aber das ist nicht immer, Lehrer heißt nicht immer super. Also es gibt gute Lehrer, es gibt Lehrer, die weniger gut sind.
Ich glaube, wir sind damit groß geworden. Also wir kennen das gar nicht anders. Und von daher, also ich bin da aber trotzdem offen. Ich finde das auch gut, wenn ich mir ein Angebot einfach online mal angucken kann. Das ist natürlich auf einem anderen Niveau. Also wenn man jetzt total anfängt, dann ist es auch schon wichtig, dass man so ein bisschen Hilfestellung kriegt. Guck mal, du hältst deine Hände falsch oder das ist verkrampft.
100%.
Und so, ne? Das sind ganz wichtige Dinge, wo man unterstützen muss, weil das passiert eben. Wenn man so ganz neu da dran ist, da sind die Bewegungen noch nicht vertraut und dann verkrampft man sich schnell und da ist es immer ganz gut, wenn man so ein Korrektiv hat. Also das wäre ja meine Empfehlung, sich Gedanken darüber zu machen, wie möchte man denn eigentlich lernen?
Was ich ja persönlich immer empfehle, ist eine Mischung aus beidem. Also man hat einen Lehrer, zu dem man wöchentlich oder alle zwei Wochen geht, aber man hat zum Beispiel auch ein Online-Angebot, wo man sagt, ey cool, hier kriege ich eine Inspiration, hier kann ich mal das probieren. Das muss ja der Lehrer auch nicht immer alles begleiten. Zum Beispiel Weihnachtslieder hatten wir auch neulich in einem Podcast, wo man dann einfach sagt, ey cool, das mache ich so für mich. Mhm. Und dann mache ich aber ein Lied, an dem ich arbeite und das mache ich mit dem Lehrer. Und so hat man eigentlich zwei Ebenen, die man quasi gleichzeitig laufen lässt und kann sich in verschiedener Art entwickeln. Finde ich
das
eigentlich ganz cool.
Das ist ja Material und das kann man ja auch mit in den Face-to-Face-Klavierunterricht mitnehmen und vielleicht auch da ist es da eine Inspiration.
Genau.
Das finde ich immer ganz wichtig. Vor allem ist es dieses Üben wollen, dass man Spaß daran hat und sich auch an Sachen versucht. Und das finde ich ganz gut. Immer wenn ich bei euch in das Programm schaue, denke ich, ach, hier geht es um Filmmusik irgendwie. Und dann probiere ich es mal aus. Und dann kann man ja denken so, naja, okay, das ist mir jetzt eigentlich ein bisschen schwer. So. Und das lege ich mal so ein bisschen auf die längere Bank. Da übe ich mal immer so ein bisschen dran. Oder ich frage dann halt mal nach, wie gehe ich denn eigentlich damit um?
Ja. Also so ein Angebot schafft natürlich auch Inspiration, wo man sagt, ey, damit gehe ich vielleicht mal zum Lehrer und sage, ey, wollen wir das mal machen? Also ich habe einen Privatschüler, der kommt jede Woche irgendwie mit, ey, ich habe das gesehen bei euch, ey, können wir mal Time spielen von Hans Zimmer, können wir mal das spielen, Interstellar und das und das. Und dann machen wir das dann zusammen und er hat dann auch in der Regel vielleicht schon angefangen und sagt, ey, die Version ist irgendwie nicht so cool, hast du eine andere oder so, ne? Und so entwickelt sich das dann, das befruchtet sich eigentlich. Also für mich ist es eigentlich eine gute Entwicklung in beiden Bereichen. Aber ein richtiger Lehrer ist natürlich auch richtig teuer. Also das kostet natürlich mittlerweile richtig Geld. Und das ist natürlich einfach dann auch wieder genauso wie beim Instrument eine Budgetfrage. Was kann ich ausgeben? Was möchte ich ausgeben? Ja,
also ich habe das immer so gemacht, mache das immer noch so. Ich nehme partiell Klavierunterricht. Mhm. Das ist dann mal über ein Jahr oder je nachdem. Also kommt auf das Material an, auf das Thema, was mich gerade beschäftigt. Und dann nehme ich eine Zeit lang und dann habe ich erstmal wieder genug Stoff und dann komme ich alleine klar und arbeite damit weiter. Und ich, wie gesagt, das muss auch jeder für sich selber rausfinden, wie das am besten funktioniert.
Ja.
Und dafür muss man sich eben, wie anfangs gesagt, Zeit nehmen. Ja. Und Punkt 9 würde ich sagen, viel Erfolg, das sagt man immer so. Und dann ist eigentlich die Frage ganz angebracht, was ist denn das eigentlich? Was schwebt einem denn da vor mit viel Erfolg? Will man Konzertpianistin werden oder will man einfach nur zum Zeitvertreib spielen? Wo setzt man da an und was ist eigentlich richtig, was ist falsch?
Ja, ich bin ja kein Fan von richtig und falsch. Hm. Ich bin ein Fan von Aktion, Reaktion und Bewertung. Also ich mache was, dann gibt es eine Reaktion und dann muss ich das bewerten, was dann da passiert. Und am besten ist natürlich, wenn man ein Ziel hat. Ne? Und entscheidend ist aber nicht das Ziel, sondern der Weg dahin. Wie komme ich dahin? Und der Weg soll ja Spaß machen. Ne? Es bringt nichts zu sagen, ich möchte in 4 Jahren einen Marathon laufen und mache mich Tag für Tag kaputt. Und das verstehen die Leute oft nicht. Ne? Die opfern sich so sehr auf für irgendein Hobby, um ein Ziel zu erreichen. Ja gut, aber wenn das keinen Spaß macht und mich belastet, ist das Ziel dann so schön noch zu erreichen oder bin ich dann eigentlich froh, dass ich sage, jetzt habe ich es geschafft, jetzt will ich eigentlich damit nichts mehr zu tun haben. Na, und Musik machen ist ja eigentlich ein lebenslanges Ziel, würde ich sagen.
Bestenfalls,
ja. Und auch wir, die ja schon seit wirklich, ja du ja noch.
Es begleitet einen möglichst ein ganzes Leben lang. Das fragen sich ja viele, wann kann man eigentlich Klavier spielen? Ich wünsche mir eigentlich nie so, dass es immer weitergeht.
Also man hat nie ausgelernt. Es gibt immer was man noch üben kann und sowieso vom Schwierigkeitsgrad ist es mehr oder weniger unendlich, ja, was man da erreichen kann. Und das ist einfach, diese Reise durch die Welt der Musik ist einfach so schön, dass man die mit Begeisterung gehen sollte. Und da sollte man sich dann überlegen, was für mich ein gutes Ziel wäre. Und ich fände jetzt zum Beispiel, ein gutes Ziel kann zum Beispiel sein, dass ich irgendwie mit jemandem Musik machen kann. Dass vielleicht jemand mal zu zweit spielen kann oder zu dritt oder in der Band. Oder dass ich mal was aufnehme. Dass ich vielleicht mal eine kleine CD mache für mich selbst oder 3, 4 Lieder aufnehme und so weit komme, dass ich sage, ey, das kriege ich jetzt in einer guten Variante hin. Und aufnehmen meine ich jetzt nicht ein Tonstudio für 10.000 Euro mieten, sondern da reicht ein Handy, wo man sagt, das kriege ich jetzt hin. Das ist schon ein Riesenerfolg, ein Lied mal ohne Fehler in einer schönen Version für einen persönlich mal darzubieten.
Das ist ein Erfolg.
Ja, das ist ein Erfolg.
Fall. Also nicht, dass ihr denkt, ihr seid in einem Achtsamkeitsworkshop hier jetzt gelandet. Das stimmt, was er sagt.
Ja, ja. Und,
Musik ist, wir sind nicht Maschinen, Musik hat was mit Freude, mit Ausdruck und mit Austausch zu tun.
Ja.
Und Klavierkultur zu Hause zu haben, ist immer eine gute Idee. Und auf dem Weg seid ihr schon, also das, sonst wärt ihr ja nicht hier. Also Punkt 10 wäre dann eigentlich noch, ja, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt gerne in die Kommentare. Wir beantworten eure Fragen sehr gerne. Schaut euch die Videos an, was auch immer. Ihr werdet viel Material finden. Und wenn es nicht weitergeht, bitte einfach Kommentar oder ihr schreibt an die Redaktion per eine E-Mail. Eure Fragen sind willkommen. Und ja, das war es eigentlich.
Ich glaube, das haben wir ganz gut abgehandelt. 10 interessante Punkte. Und ja, ich hoffe, wir konnten den ein oder anderen, die ein oder andere begeistern fürs Klavierspiel.
Ja, ihr seid auf jeden Fall richtig. Klavierspielen ist toll, macht super Spaß und ja, ist was fürs Leben unter Umständen. Aber ja, wenn du die Reise nicht beginnst, dann wirst du es nie rauskriegen. Da sind wir wieder bei der Achtsamkeit. Ja. Okay, danke fürs Zuschauen und ja, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.